Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe, heute mit Literatur im Gespräch. Zwei Romanen von Schweizer Autoren, die Lebensentwürfe hinterfragen. In Die undankbare Fremde von Irena Brezhna geht es um den Balanceakt zwischen zwei Welten. Eine 18-Jährige, die mit ihren Eltern 1968 aus der Tschechoslowakei in die Schweiz flüchtet, findet in der neuen Heimat vorerst alles blöd und fordert vehement ihr Recht auf Fremdheit ein. In Fliegen bis es schneit von Andreas Neser gerät der wohlgeordnete Alltag eines jungen Ehepaars durcheinander, als die Frau die Avancen eines Stalkers zum Anlass nimmt, ihr Leben zu überdenken. Hans-Ulrich Probst und Felix Schneider diskutieren die beiden Neuerscheinungen mit Franziska Hirsbronner.
Irena Brezhna wurde 1950 in der Tschechoslowakei geboren, wie die Heldin ihres neuen Romans, die Undankbare Fremde, kam sie 1968 in die Schweiz. Brezhna ist eine bestandene Autorin, Dolmetscherin, Kriegsreporterin. Man denke an ihre Reportagen aus Tschetschenien. Mit diesem Roman hat sie sich lange Zeit gelassen. Er werde die Migrationsdebatte in der Schweiz verändern. So schonungslos, wütend und erkenntnisreich habe noch nie eine hiesige Migrantin über ihr Dasein in der Fremde geschrieben, meint die Zeit. Bevor wir in den Anfang des Buches reinhören, ganz kurz Ihr dominanter Leseeindruck, Hans-Ulrich Probst, Felix Schneider.
Mein Eindruck, dass die Zeit wesentlich übertreibt, ist ein Buch, das ich gerne gelesen habe. Es liest sich süffig, aber je länger man drin liest, desto länger ist man auch etwas enttäuscht, eben zwischen Anspruch und wie er eingelöst wird.
Ich war zuerst hell begeistert von der frechen Sprache, von der fantasievollen Sprache. Dann fand ich, dass in dieser Anfangshaltung, die sie hatte, als sie neu hierher kam, allzu lange verharrt wurde, und habe dann wieder sehr gemocht die Wende zu dem neuen Bewusstsein am Schluss des Romans mit ein paar sehr schönen Bildern. Ich hoffe, dass wir das noch besprechen können.
Gut, dann hören wir uns an, wie Irena Brezhna ihren Roman Die undankbare Fremde eröffnet. Es liest Patricia Moreno.
Wir ließen unser Land im vertrauten Dunkel zurück und näherten uns der leuchtenden Fremde. Wie viel Licht, rief Mutter, als wäre das der Beweis, dass wir einer lichten Zukunft entgegenfuhren. Die Straßenlaternen flackerten nicht träge orange wie bei uns, sondern blendeten wie Scheinwerfer. Mutter war voller Immigrationslust und sah nicht die Schwärme von Mücken, Käferchen und Nachtfaltern, die um die Laternenköpfe herumschwirrten, daran klebten, mit Flügeln und Beinchen ums Leben zappelten, bis sie angezogen vom gnadenlosen Schein verbrannten und auf die saubere Straße herunterfielen. Und das grelle Licht der Fremde fraß auch die Sterne auf. In der Kaserne verhörte uns ein Hauptmann, der mehrere Sprachfehler hatte. Er konnte kein R rollen, weder J, L, T, J, Ni noch O aussprechen und betonte unsere Namen falsch, so dass ich mich nicht wiedererkannte. Er schrieb ihn auf ein Formular und nahm ihm alle Flügel und Dächlein weg. Diesen Firlefanz brauchen Sie hier nicht.
Soweit der Anfang des Romans Die undankbare Fremde von Irena Brezhna. Ich sehe Sie beide schmunzeln, Felix Schneider und Hans-Ulrich Probst. Es ist ja ein toller Anfang, finde ich. Schönes Bild von der sozialistischen Dunkelheit, einfach weil das Geld für Straßenbeleuchtung dort damals fehlte, ins Licht. Aber in was für eins? Nämlich in eins, das die Motten verbrennt und die Sterne verdrängt. Und dann begegnet man einem Hauptmann mit Sprachfehler. Das finde ich auch noch sehr faszinierend. Also da ist schon mal was von dieser undankbaren Fremde drin, ja. Und dann habe ich so eine leichte Enttäuschung mit dieser Aussage des Hauptmanns, diesen Firlefanz brauchen Sie hier nicht. Das scheint mir einfach dann wiederum ein typisches Klischee zu sein. Ich kann mir das nicht ganz vorstellen. Obwohl ich weiß, dass zum Beispiel jüdische Namen bei der Immigration nach den USA dauernd verändert wurden. Und ich auch weiß, wie kränkend das ist, wenn ein Name nicht als Name genommen wird. Irgendwie tun sich da für mich schon die beiden Felder auf, zwischen denen sich das Buch bewegt. Einerseits eine faszinierende Annäherung an ein zuerst mal fremdes Land und auch die Behauptung der Fremdheit selber und andererseits ja dann doch immer wieder Klischees. Was meinen Sie?
Also ging mir genauso. Sie verharrt einfach sehr lange in dieser Anfangshaltung. Und die Anfangshaltung, das hat man in den 70er Jahren so kennengelernt, bei den ersten Äußerungen der Migrationsliteratur, besteht darin, dass man das Herkunftsland und das Einwanderungsland einander gegenübersetzt. Nicht? Das Herkunftsland ist warm, das Einwanderungsland ist kalt. Das Herkunftsland ist lebendig und kommunikativ und bunt und das Einwanderungsland bäuerlich geprägt, das Einwanderungsland das Gegenteil, kleinbürgerlich, stur. Das sind Projektionen und mehr nicht. Und da verharrt sie einfach sehr lange. Erst ganz gegen Ende, auf den letzten 20 Seiten, gibt es diese Wende, die ich so interessant fand, zu einem neuen Bewusstsein.
Es ist ja auch borniert, das Sprachverhalten des Hauptmanns als Sprachfehler zu deklarieren.
Nein, das finde ich umgekehrt.
Witzig. Ja, das ist noch irgendwo witzig, aber eigentlich, wenn in der Tschechoslowakei würde genauso die andere Sprache als Sprachfehler wahrgenommen, oder? Also es ist einfach eine Unvertrautheit in Tschechisch-Slowakisch, wird anders gelautet, die Mundwerke sind anders geübt als im Deutschen und gar Schweizerdeutsche. Also auch da ist es mir schon fast zu fest auf Effekt gearbeitet und das gilt für viele dieser Teile am Anfang, wie Felix Schneider gesagt hat. Ich merke da zu viel eben Form- oder Gestaltungswillen. Es ist auch zu journalistisch, es ist wenig literarisch in diesem Teil, Pointen verliebt oft. Und dann kam klischiert teilweise auch, reibt sie sich an Sachen, woran sich alle 18-Jährigen reiben. Also wir sind eigentlich von einer ähnlichen Generation, wir haben uns an Spießbürgertum und Kleinigkeiten im gesellschaftlichen Leben genauso gerieben. Und ich denke, in Prag oder Bratislava war das nicht anders für die Jugendlichen, die mit ihren Funktionären und Beamten sich herumschlagen mussten. Also da ist es ein bisschen schwarz-weißartig.
Ja, aber das ist natürlich gerade, dass ein eingewanderter Jugendlicher hat die Möglichkeit, das als Kulturkonflikt zu interpretieren und das hatten wir natürlich nicht. Ja. Aber eben, wie gesagt, sind es Projektionen, das ist nicht die Schweiz.
Gehen wir doch mal ganz kurz auf die Figur ein, dieser 18-Jährigen. Wie führt Irena Breschner diese Figur durch? Was macht sie mit diesem Mädchen? Ich meine, sie ist über 60 jetzt und nimmt eine junge Frau Anfang der 70er Jahre, die in ein neues Land kommt.
Sie macht das szenisch, indem sie ja eben nicht systematisch jetzt auch einer Chronologie folgt, sondern sie erinnert sich an bestimmte Szenen, wie sie nach und nach auch über die Liebe dann doch mit den Fremden in Kontakt kommt, sich über die Gebote hinwegsetzt. Also die Schweizer sieht sie ja nur als passionierte Heimleiter für schwer Erziehbare, wie sie einmal schreibt, oder funktionieren geht über charmieren. Also sie hat da eine lose Zunge und das macht da auch noch Spaß. Was mich dann irritiert, ist eben, dass man lange nicht merkt, wie sie älter wird. Also diese Verortung fehlt mir dann. Sie sagen, sie bleibt ein bisschen stehen bei der Jugendlichen, aber irgendwann merkt man, sie ist doch viel älter und plötzlich kippt's.
Ja, aber diese Wende kommt ganz unvermittelt vorher. Diese Frau, die sie nicht mehr ist, hat eine unmittelbare Präsenz. Ich dachte, um Gottes Willen, der Text kommt ja irgendwie Jahrzehnte zu spät.
Eben, also es ist nie recht klar, wann die Heldin was empfindet, nicht?
Nee, nachher schon, nur die Wende kommt halt ganz plötzlich und man hätte gerne ein bisschen mehr gewusst. Also man erfährt schon, es geht über das Kennenlernen anderer Fremdheiten, was ein interessanter Gedanke ist. Sie reist ins Ausland und statt Reflex, sagt sie, erobere ich mir die Möglichkeit der Wahl. Ich reagiere nicht mehr so reflexartig, sondern ich kann jetzt wählen. Aber das sind ganz wenige Andeutungen und dann ist sie eine andere.
Und diesen Moment, wo sie eine andere ist, den finden Sie ja spannend, Felix Schneider. Können Sie das noch ein bisschen erläutern?
Ja, weil sie hat ein paar sehr schöne Bilder und auch Gedanken zu diesem heute großen Problem. Wie ist eigentlich dieses Heimatgefühl oder diese Identität von Immigranten? Sie sagt erst einmal, sie redet vom Handeln und sie hat zwei Bilder dafür. Sie sagt, als Jugendlicher war ich Mitglied einer Bande, die Gutes tun wollte. Heute bin ich das irgendwo wieder, weil ich engagiere mich im Kampf gegen Diktaturen, gegen Folter. Und sie hat ein schönes Bild von Bäuerinnen, die in einem fernen Land von der Soldatessen, die alles weggenommen kriegen, sogar die Kleider. Und irgendeine wohltätige Organisation schenkt ihnen neue Kleider. Und die Bauern sind tief verletzt. Die Bauernfrauen, genau. Ja, das ist wichtig. Sind verletzt und wollen das eigentlich wegschmeißen. Und ja, dann hätten sie aber wieder nur die Lumpen. Und dann finden sie eine geniale Lösung. Sie zerschneiden diese Kleider, die sie geschenkt bekommen haben, und nähen sich in neue Kleider.
Und diese Patchwork-Kleider sind denn das eigene, was Sie bewahren, obwohl es aus neuen fremden Stoffen gewirkt ist. Und so schließt ja dann, jede Fremdheit ist anders. Also das ist eigentlich die Erkenntnis.
Ja, aber das finde ich ein ganz schönes Bild für dieses Bewusstsein heute. Ja.
Was ich auch spannend finde, und da möchte ich noch drauf kommen zum Schluss, dass Irena Breschna ja einerseits also eben diese 18-Jährige hat, die dann irgendwann plötzlich eine ältere Frau ist, eine reife Frau ist, und dass sie andererseits so kleine Einschieber macht, die sind auch immer kursiv gedruckt, und das sind typische Szenen aus dem Ankunftsleben von Immigranten. Also Breschna hat ja auch lange als Dolmetscherin gearbeitet. Das machen ja viele der intellektuellen Immigranten, dass sie in ihrer Landessprache für andere dolmetschen, bei den Ämtern, in Krankenhäusern und so weiter.
In der Psychiatrie, in Gefängnissen, vor Gericht.
Und auch bei den Einwanderungsbehörden, also wenn es um Asylentscheid oder nicht geht. Und da merkt man auch, da hat sie wirklich Kenntnisse, also sie war dabei und reflektiert auch ihre Rolle, die ja eine sehr schwierige Rolle ist. Also wenn man als Mitbetroffene, die jetzt Glück gehabt hat und in diesem Schweizer Bötchen sitzt, mit anderen reden muss, die kein Glück haben und genau beobachten kann, wo die vielleicht versuchen zu tricksen oder wo die voll ins Messer laufen und so weiter. Also es ist eine schwierige Sache. Ich fand diese Texte einerseits faszinierend und andererseits habe ich wieder gedacht, es ist auch wieder total schwarz-weiß. Also es gibt nur Ärztinnen, die sauer sind, Polizisten, die unfreundlich sind, Anwältinnen, die nie ein Lächeln über die Lippen kriegen. Und da denke ich mir, ist das wirklich so? Also ich kenne Leute, die in diesen Institutionen arbeiten. Und
die sind doch in der Regel nicht ohne eine gewisse Sensibilität für die Schicksale dieser Leute. Und das
ja,
kommt nicht drüber.
Ja, das kommt sehr darauf an, natürlich in welcher Sparte sie arbeiten. Aber es gibt wirklich, es gibt viele Stellen, die sich wirklich sehr bemühen, auch um die Immigranten.
Ich fand das auch zunehmend ärgerlich, weil im Grunde hat sie diesen Texten auch nicht richtig vertraut. Sie hätte da, oder dem anderen Teil nicht. Also im Grunde hätte sie, wenn sie sich mehr Zeit genommen hätte für solche Fallgeschichten, dann auch etwas ausführlicher. Das macht sie nur ein, zwei Mal, dass sie erläutert, wie es weitergegangen ist mit denen. Also das hätte ein journalistisches Buch werden können, das ich mit Interesse gelesen hätte, diese Erfahrung als Dolmetscherin. Aber hier unterbricht es eben die Geschichte, also ihre eigene Geschichte, und verbindet sich, amalgamiert sich für mich nicht wirklich damit. Also hat etwas Beliebiges.
Einverstanden, war mir zu knapp. Hätte gerne oft mehr gewusst von den eher dramatischen Fällen. Das Erste, was Sie gesagt haben, Franziska Hersbrunner, habe ich eigentlich nicht so empfunden. Es gibt noch eine ganze Reihe von sehr zweifelhaften Immigranten, also ganz luschen, lügenden und so. Grundsätzlich habe ich gefunden, dass mich der Verlag mit der Bezeichnung Roman auf eine falsche Spur gesetzt hat. Ich habe lange gebraucht, bis ich diese Erwartung überwunden hatte. Es geht hier nicht um Gestaltung, um Literatur, sondern um Stilisierung. Sie stilisiert, und zum Teil finde ich gut, Erfahrungen, die sie selbst gemacht hat und die andere Immigranten gemacht haben.
Der Roman zu diesem Thema, den hat Melinda Nadiaboni mit Taubenfliegen aufgeschrieben. Da sieht man, was Literatur dann kann an Vertiefung, an Intensität der Migrationserfahrung. Hier ist es doch mehr eine journalistische Arbeit. Ganz schön provokativ in Teilen. Also das liest sich eben so mit einem Zwischengefühl zwischen Anerkennung und Ärgernis.
Zum Abschluss noch möchte ich etwas aufnehmen, was Sie gesagt haben, Felix Schneider. Es ist so, das finde ich, da dürfen wir nicht unterschlagen, dass Irena Breschna gerade in diesen Teilen, wo sie eben diese kleinen Protokolle vom Dolmetschen einfügt, auch sehr klar zeigt, dass auch die Immigranten durchaus ihre Haltungen haben, die ihnen nichts helfen, also die sehr kontraproduktiv sind. Und das wäre nicht gerecht, wenn man sagen würde, das Buch fährt nur so quasi der Schweiz an den Karren und nimmt die andere Seite völlig aus. Ich mache noch die Angaben zum Buch. Irena Breschna, Die undankbare Fremde, 144 Seiten, Galliani Verlag. Reflexe hier auf DRS2 Literatur im Gespräch mit Hans-Ulrich Probst und Felix Schneider und zwei Schweizer Romanen, die Lebensentwürfe ausloten. Der zweite heißt Fliegen, bis es schneit. Es ist der erste Roman von Andreas Neser, der bisher als Lyriker in Erscheinung getreten ist, der lange das Aargauer Literaturhaus in Lenzburg geleitet hat. Neser schreibt über ein Ehepaar, dessen geregeltes Leben durch einen Stalker aus den Fugen gerät. Viele Frauen kennen das. Ein wildfremder Mann, der einen auf der Straße, im Zug, in der Kneipe, wo immer anquatscht und nicht zu bremsen ist, der massiv verbal übergriffig wird, immer unter dem Deckmantel der Komplimente. Ich meine, dass es da nie um Begehren geht, sondern um Macht, also um das Genießen der Verwirrung, der Bedrängnis, der Angst, die sowas auslösen kann. Und genau das passiert ja auch mit Isabel, der Frau in Andreas Nesers Roman. Die stürzt in eine veritable Krise durch diese Avancen des Fremden. Fliegen, bis es schneit. Auch da interessiert mich zuerst mal einfach Ihr Gesamteindruck. Felix Schneider, Hans-Ulrich Probst.
Der ist wie bei Bresner durchzogen. Einerseits hat mich die Ausgangssituation fasziniert, reingezogen, dieser Isabel hat mich auch bis zum Schluss eigentlich interessiert. Und die Einwände kommen dann eher von den anderen Figuren und von der Sprache.
Felix Schneider?
Nach dem ersten Satz war ich willens, nicht mehr weiterzulesen. Danach habe ich mich für die Grundkonstellation interessiert und mit der Sprache manchmal Mühe gehabt.
Gut, diesen ersten Satz hören wir uns jetzt gleich auch mal an. Hier der Anfang von Andreas Nesers »Fliegen, bis es schneit«.
Der Abend stand ungewaschen am Fenster, Halblicht von staubiger Transparenz. Ein verfrühter Sommer hatte die Tage aufgeladen, noch beim Eindunkeln hing die Hitze wie Haut zwischen den gefingerten Blättern der Kastanie. Der leichte, mit Blumen und Vögeln bestickte Vorhang bewegte sich, eine träge Aufwallung, ein Flügelschlag, dem jede Entschlossenheit fehlte und der nicht einen Hauch von Frische oder Leichtigkeit ins Zimmer zu tragen vermochte. Das kommodenartige Holzmöbel, der mit gebrauchten Kleidern beladene Stuhl und der fünftürige Schrank, der die ganze Breite des Zimmers ausfüllte, waren in der zunehmenden Dämmerung verschattet von einem textilartigen Film, der den Abglanz der gleißenden Nachmittagssonne in sich zu bergen schien. Isabel lag auf dem Bett, die Beine ausgestreckt, die Arme vom Körper abgespreizt, das Gesicht zur Decke gerichtet, lag sie da in einer Erschöpfung, die von diesem Tag nichts mehr erwartete. Sie atmete langsam, oberflächlich, unter den Lidern lichterte es. Ab und zu schoss ein unwillkürlicher Impuls durch den Körper, ein kaum merkliches Zucken im Oberschenkel, im Mundwinkel, in der Schulter.
So also beginnt »Fliegen, bis es schneit« von Andreas Neser. Naja, dieser erste Satz, der Abend stand ungewaschen am Fenster. Auch die folgenden Sätze. Im Grunde ist die Szenerie einfach die, es ist Frühsommer, wir sind in irgendeiner Schweizer Stadt und es ist wahnsinnig heiß. Und wir haben ein Ehepaar, Isabel, die als Wohnberaterin in einer schnicken Möbelfirma arbeitet und Simon, der Computerfachmann ist. Und an diesem Tag, mit dem wir hier einsteigen in den Roman, wurde Isabel also von einem Verrückten angequatscht, der sich als Flötist ausgibt und ihr sagt, sie sei der Engel und einfach alles für sie. Isabel ist gerade auf dem, oder war gerade auf dem Weg zu ihrer Tante, die ihr Haus verkaufen sollte. Und sie hat es sogar geschafft, an diesem Tag dann endlich mal einen Vertrag in die Tasche zu kriegen. Und zuvor eben hatte sie mit diesem komischen Mann zu tun. Und es ist schon ein sehr hoher Einstieg. Ich meine, dass es mal furchtbar heiß ist, selbst in der Schweiz, ist ja nicht so außergewöhnlich. Es ist schon ein sehr hoher Einstieg in eine Geschichte, die ja eigentlich etwas ganz anderes erzählen will, nämlich eben davon, ja, was eigentlich unsere Träume sind, ob es wirklich das ist, Mann, Kind und ein nettes Häuschen.
Aber das ist doch eigentlich eine interessante Geschichte, die auch viele Leute etwas angeht. In dieser Ehe ist ja irgendetwas eingeschlafen, man ist gerade dabei, so in das spießbürgerliche Dasein hineinzugehen und jetzt kommt ein Stalker. Isabel findet das ekelhaft, der onaniert in ihrer Gegenwart, es ist grauslich und trotzdem stürzt sie in einen Konflikt, trotzdem geht ihre Ehe daran kaputt. Das finde ich ein hochinteressantes Thema. Die Frage ist, warum es denn so angestrengt sprachlich aufgemotzt werden muss. Ich gebe zu, dahinter steckt bei mir ein Kriterium, ich würde es vielleicht als Natürlichkeit bezeichnen. Ich möchte gerne eine Sprache, die eine gewisse Leichtigkeit hat, der mal den Schweiß, das Buch zu konstruieren und zu schreiben, nicht anmerkt. Dieses Kriterium ist diskutabel.
Finde ich auch, wenn ich auch zustimme, dass dieser poetisch hoch aufgeladene Ton sich ja dann verliert, immer wieder. Also das ist das, wenn das eine Kurzgeschichte wäre, die in diesem Ton vielleicht daherkäme, hätte ich nichts dagegen. Also man merkt den Lyriker, er kann mit Sprache umgehen, aber dann plötzlich rutscht das ja in diesen Bürokratenton von Simon, also da hat es dann auch fürchterliche Sätze, warum er
das zu Rande kommt.
Das ist der Mann von Isabel, der Computermann. Also dieses Ungleichgewicht, auch stilistisch, das kann einen schon nachhaltig irritieren. Die Lebenskrise, die diese Isabel durch diesen Stalker sozusagen angeschoben bekommt, die finde ich aber gut getroffen. Die finde ich, hat mich beschäftigt, für den Lebenshunger, für das Gefangensein in diesen neuen Zwängen im Beruf, in der geplanten Schwangerschaft, in diesem Haus kauft, wie sie da merkt, wie die Gitter sich um sie spannen und wie sie sich dann ja mit einem doch radikalen Akt eigentlich daraus davonmacht. Am Schluss, das Ende ist offen. Das hat mir gefallen. Ich war immer wieder irritiert über diese Sachen dazwischen und diese Nebenfiguren, der Stalker selbst, seine Mutter. Das bleiben doch ziemliche Pappkameraden. Die Isabel ist die interessante Figur und der Rest, den hat er als Roman, hat Andreas Neser, meine ich, nicht in den Griff bekommen.
Ich möchte zum Schluss noch eine Frage stellen zu den Figuren. Also Sie haben einerseits gesagt, eben Isabel scheint Ihnen eine Figur zu sein, in die Sie sich hineinfühlen können. Die anderen Figuren sind eher Pappkameraden. Und für mich gibt es eigentlich eine sehr enge Verbindung zwischen Figur und Sprache. Also wir haben es schon in diesem ersten kurzen Ausschnitt gehört, dass das auch nicht ganz kongruent ist, dass man nicht so recht weiß, wo Andreas Neser als Autor eigentlich ist. Also ist er bei der Figur oder hat er seine Perspektive darauf gerichtet, so ein Panorama abzubilden des, ja, sagen wir mal, schweizerischen Kleinbürgertums? Und das zeigt sich ja schön schon in der ersten Passage, die wir gehört haben. Einerseits diese hochpoetische Stimmung der Hitze und der Einrichtung und andererseits ist er gleichzeitig in Isabel drin und ja, sieht, wie es hinter den Liedern lichtert. Also da sehe ich einen gewissen Widerspruch. Wie geht's Ihnen da mit Felix Schneider, Hans-Ulrich Probst?
Ja, das hängt auch damit zusammen, dass er die Konzentration, die Ökonomie vernachlässigt, weil er diese Distanz nicht hat. Ja, es fehlt an der Distanz, ich kann Ihnen nur zustimmen.
Ich habe immer wieder gedacht, hätte ein systematisches oder strengeres Lektorat etwas verändert. Mhm. Also dieses Buch hat auch für mich etwas eigenwillig Widerständiges, weil es hat sehr schöne Sprachbilder. Es ist das Gegenteil der so verbreiteten Literaturinstitutsromane, die solche Fehler, wie sie Andreas Neser unterlaufen, nie begehen. Dort ist das alles schön geglättet und durchgearbeitet. Hier hat es viele Widersprüche und daneben aber auch immer wieder eine urwüchsige poetische Kraft. Und das lässt einem auch in dieser Gespaltenheit zurück.
Wir kommen hier in Literatur im Gespräch zum Schluss wie immer zu den Tipps, Neuerscheinungen, die Sie, Hans-Ulrich Probst und Felix Schneider, besonders empfehlen. Zuerst aber noch die Angaben zu Andreas Nesers Fliegen bis es schneit. Der Roman ist 224 Seiten lang und ist im Heimon Verlag erschienen. Tipps. Der Sohn, der neue Roman der holländischen Schriftstellerin Jessica Durlacher, haben Sie ausgewählt, Felix Schneider, warum?
Weil der Roman die Erinnerung an den Holocaust und an den Zweiten Weltkrieg sehr radikal aktualisiert. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit findet hier in unserer Zeit, im 21. Jahrhundert, unter Leuten von heute statt.
Und was für eine Lektüre erwartet einen da?
eine Lektüre in zwei Geschwindigkeiten. Da gibt es eine 30-Kilometer-Zone und eine Autobahn. In der 30-Kilometer-Zone wird sehr genau, sehr sensibel und auch sehr reflektiert, nachdenklich das Gefühls- und Gedankenleben der Figuren beschrieben. Und auf der Autobahn, da gibt es dann einen Krimi, einen richtigen Thriller mit Gewalt und Mord und Totschlag und Schießerei.
Vielen Dank, Felix Schneider. Sie empfehlen Der Sohn der holländischen Schriftstellerin Jessica Durlacher, erschienen im Diogenes Verlag. Sie, Hans-Ulrich Probst, bleiben in der Schweiz mit Im Hafen von Bern im Frühling von Peter Bixel. Bitte eine kurze Begründung Ihrer Empfehlung.
Es ist der Titel einer Kolumne von Peter Bixel. Und jetzt ist das ist der Titel allein genügt schon, um begeistert zu sein. Einmal mehr von Bixel, der ja längst keine Bücher mehr schreibt, sondern eben nur noch diese Kolumnen.
Und was erwartet einem bei dieser Lektüre?
Es ist wie eine musikalische Variation. Es gibt nicht wirklich neue Themen bei Peter Bixel, aber es ist die reine Poesie, wie er von Kindern schreibt, von Kneipengängern, vom es ist das Lob des Schauens, nicht des Beobachtens, es ist das Lob der Langeweile, es ist das Lob des Fremden im Eigenen und das aber eben immer wieder variiert. Ich kann nur sagen, eben wie ein Komponist, und ich will es auch darum empfehlen, diese 46 Kolumnen aus den Jahren 2008 bis 2012 erscheinen erstmals im Radius Verlag. Skandalöserweise nämlich hat der Surkamp Verlag sich geweigert, weiter Kolumnenbände von Bixel zu publizieren. Ich kann das nicht verstehen, weil es sind einfach von seinen schönsten Texten überhaupt.
Vielen Dank, Hans-Ulrich Probst. Hier nochmals die Angaben zu Ihrer Empfehlung. Peter Bixel, Im Hafen von Bern im Frühling, erschienen im Radius Verlag.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.